Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor und Unternehmer Leonhard Fischer. Jede Woche besprechen wir die entscheidenden Themen, die aus ökonomischer, aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu reden geben. Ich begrüße Leonhard hier in der Sendung. Und unser erstes Thema handelt von Christine Lagarde, der Chefin, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank und möglichen Präsidentin, Direktorin des World Economic Forum in Davos. Ja, was hat es mit Christine Lagarde auf sich?
Naja, eigentlich ist es eine Petesse. Ich will es einfach nur erwähnen, weil es mich irgendwie doch ein bisschen ja, überrascht, mit welcher Leichtigkeit wir damit eigentlich ja, demokratischen Spielregeln umgehen. Sie, so wird es das Gerücht, keinesfalls ein Fakt, sie würde früher zurücktreten als ihr Amt, das noch ein gutes Jahr läuft. Um sicherzustellen, dass nicht der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Macron, wer das auch immer werden sollte in einem Jahr, wird ja das französische Volk entscheiden, in die Position käme, sozusagen mitzureden bei der Nachfolge der EZB auf die Gefahr hin, es könnte ja jemand von den Rechtspopulisten sein. Darum also, man tritt vorher zurück, genauso wohl auch beim Präsidenten der französischen Nationalbank, so dass Macron, ein Politiker mit den wahrscheinlich schlechtesten Zustimmungswerten in Frankreich, mit in Europa, dessen Partei die Parlamentsmehrheit vor, ja, es ist so anderthalb oder wie viele Jahre her, verloren hat. Also, ich würde jetzt nicht von übermäßiger demokratischer Legitimierung mehr am Ende seiner Amtszeit reden wollen. Aber das gilt, wird so als ganz normal angesehen. Und die Presse schrieb, es ist ja eine tolle Idee, dann stellen wir sicher, dass sozusagen die Vernünftigen und nicht irgendwelche vom Wähler eingesetzten, wer das auch immer sein mag, Gott, da hat man ja jetzt schon Angst. Also, ich finde das irgendwie ein bisschen beschämend, denn irgendwo heißt es zumindest bei uns ja in der Verfassung, alle Macht geht vom Volke aus. Vielleicht müsste das doch, also in Deutschland steht das so drin, vielleicht sollte man das dann doch umschreiben für die EU, alle Macht geht von der Polit- und Bürokratie-Elite aus. Und wenn die denkt, oh Gott, die Wähler, die könnten ja völlig andere Ideen haben, dann müssen wir schnell dafür sorgen. Ich meine, nehmen wir die Geschichte, dass in Deutschland das abgewählte Parlament in seinen letzten 72 Stunden nochmal die größte Schuldenorgie für den danach dann zu wählenden neuen Bundeskanzler organisiert hat. Ich weiß nicht, das sind alles so, sind Kleinigkeiten und man soll sie auch nicht überskandalisieren, aber sie sind trotzdem, Entschuldigung, das rappelt gerade, man sollte sie aber auch nicht unterschätzen. Und aus diesem Grund fand ich es ein bisschen bedauerlich und muss auch sagen, das lag Christine Lagarde selber, deren, sagen wir mal, Zentralbankzeit ja auch ein bisschen durchwachsen war. Sie hat ja versucht, das Mandat der EZB massiv in die Frage der Wirtschaftssteuerung, also grüne Politik und sonst andere Kriterien als die nur der Geldpolitik auszuweiten.
Was hältst du eigentlich von Christine Lagarde? Ist sie eine gute Notenbankpräsidentin? Ist sie eine verheerende Notenbankpräsidentin? Wie ist ihre Performance einzuschätzen?
Ich würde sagen, ihre Performance ist durchwachsen, keineswegs per se negativ. Den Hauptvorwurf, den ich ihr machen würde oder auch mache, ist, dass sie in der frühen Phase, also da in diesen späten 19, Anfang 20er, in dieser Euphorie, dass wir machen jetzt Finanzmarktsteuerung durch Wohlgefallen, also ökologische und sonstige politische Kriterien. Das kann ja legitim sein. Nur eine Zentralbank, die absolut darauf besteht, politisch unabhängig agieren zu können, die sich ja, wie wir auch an den Diskussionen in Amerika sehen, verbietet irgendeine Einflussnahme der gewählten Politik. Sie sind ja nicht gewählt, sie sind ja ernannt, sie sind ja eigentlich Beamter. Wer diese Unabhängigkeit für sich bewahren will, der hat nicht das Recht, auch nur ansatzweise die Zentralbank mit politischen Themen aufzuladen. Denn dann gilt doch der alte Satz der amerikanischen Revolution, Roger: No taxation without representation. Und als die EZB unter Lagarde hinging und hat gesagt, wir kaufen Anleihen von sogenannten, ja, höher bewerteten, ökologisch hoch bewerteten Unternehmen zu besseren Konditionen auf, was ja nichts anderes heißt, wir subventionieren deren Zinslast oder anders ausgedrückt, für die Unternehmen, die nicht in die Kategorie fallen, erhöhen wir damit die Zinslast. Das ist ja wie eine Steuer. Das steht einer Behörde, zumal einer, die um jeden Preis keine Einflussnahme durch das Parlament oder andere gewählte demokratische Institutionen haben will, nicht zu. Und das werfe ich ihr schon sehr vor. Damit hat sie meiner Meinung nach ihr Mandat weit überschritten und steht für mich symbolisch für die Gefahr, dass eine technokratisch, nicht demokratisch legitimierte Elite mit dem Selbstverständnis, wir sind schlauer, irgendwie das Gefühl hat, wir können Dinge entscheiden, die ihnen dann eigentlich nicht zustehen.
In Zeiten des medialen Gleichstroms, wenn alle das Gleiche predigen, braucht es zwingend Gegensteuer, eine andere Sicht. Und genau das ist die Weltwoche. Unsere Traditionszeitung liefert Ihnen seit über 90 Jahren neue Fakten, Recherchen, Meinungen oder ganz einfach die andere Sicht. Werden Sie jetzt Abonnent, den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.
Was wäre zu erwarten, wenn jetzt beispielsweise in Deutschland eine AfD-Regierung und in Frankreich ein Rassemblement National am Ruder wären, punkto Geldpolitik. Was würde sich eigentlich ändern oder was wollen diese Drahtzieher verhindern an geldpolitischer Positionsbesetzung?
Das ist mir jetzt nicht ganz klar, wenn man ehrlich gesagt an der an den beiden potenziellen Kandidaten der Rechtspopulisten in Frankreich Kritik üben wollte, dann ist nicht in allem völlig klar, was deren wirtschaftspolitischen Ziele sind. Und vielleicht ist es diese Unklarheit gerade, die dazu führt, dass man meint, oh, das schaffen wir lieber vorher. Man kennt sich hier untereinander, bevor die da rummischen und Forderungen stellen. Grundsätzlich, die AfD vertritt ja in Deutschland oder hat immer vertreten, auch in ihrer Anti-Euro-Politik, das Mandat einer starken Währung. Also eher, ja, das klassischen EZB-Mandats. Aber mir geht es auch gar nicht um die Frage, was die wollen oder nicht wollen. Mir geht es grund und ob das richtig oder falsch ist, ist auch nicht für mich so relevant. Für mich geht es um diese Selbstermächtigung zu sagen, warte mal, das sind nächstes Jahr Wahlen, da könnte ja irgendwas rauskommen, was wir nicht mögen. Das ja rauskommt, ist ja doch eine völlig andere Frage. Und da muss ja auch erstmal drüber diskutiert werden im Wahlkampf, was sie dann genau präsentieren. Wir werden sehen. Und dann entscheidet der Wähler. Und da sagt man, nee, bevor dieser dumme Wähler, das sind ja letztlich wir Bürger, irgendeinen Mist anstellt, machen wir mal schnell noch die Dose schon zu unter uns Kumpels sozusagen. Und das finde ich, ja, das ist Hinterzimmerpolitik in seiner übelsten Form. Das entspricht nicht dem Sinn und Wesen der Demokratie. Es ist auch in gewisser Hinsicht eine Politisierung der Zentralbank, womit sie gegen ihre eigene Absicht, unpolitisch sein zu wollen, ja wiederum dagegen läuft. Ich halte das nicht für sehr schlau und ich wundere mich, dass das niemand kritisiert und alle das irgendwie. Also die Medien, die meinen, finden das irgendwie toll. Meine tolle Idee, ein Gott, super, mach das mal. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mehr, zumindest mehr Diskussion erwünscht.
Enttäuschend und entlarvend. Kommen wir zum zweiten Thema. China und die Roboter. Das ist eine der Schlagzeilen, die diese Woche zu reden gegeben haben. Die Robotertechnologie, Verbindung von Maschinenindustrie und künstlicher Intelligenz. Ja, was ist dir da aufgefallen? Was ist da das Bemerkenswerte?
Ja, nach dieser Petitesse über die Nachfolge der EZB kommen wir jetzt mal zu was Gehaltvollem. Naja, China hatte die große Show, tanzende Roboter, schwertschwingende Roboter, alle möglichen Arten von außergewöhnlichen, man muss mal wirklich sagen, faszinierenden also ja, Leistungen dieser Roboter. Und dabei, wir hatten das Thema ja schon einmal letztes Jahr, wird immer klarer, dass China eine riesige ökonomische Wette eingeht. Übrigens, das haben sie mit Elon Musk gemeinsam. Du weißt, Elon Musk sieht ja auch in der Produktion von Autos nur noch gähnende Langeweile und sieht ja Tesla als Roboterproduzent in 4, 5 Jahren mit gigantischer Bewertung. Bei Elon ist es im Moment nur eine Vision. Die Chinesen sind der größte Produzent von Robotern. Allerdings, Roger, der Hauptabnehmer dieser Roboter ist zum jetzigen Zeitpunkt der Staat. Und das nicht für irgendwelche wirklich produktiven ökonomischen Prozesse, sondern mehr so für Show und Entertainment. Das heißt, noch ist nicht der Nachweis erbracht, dass diese Robotik wirklich gigantische Dinge machen kann, die dann dazu führen, dass es einen riesen Wachstumsmarkt mehr. Die Meinungen darüber gehen sehr auseinander. Aber wenn du die Geschwindigkeit nimmst, mit der sich gerade diese Technik und die KI-Technik gemeinsam entwickeln, könnte ja was an der China-Story dran sein, die hier meinen, also den Zukunftsmarkt zu besetzen, wenn du deinen Tee brauchst, wer dir dann deinen Tee kocht. Und zu den vielen Diskussionen, die man heute mit jungen Leuten oder mit anderen Eltern hat darüber, was wird die KI alles am Arbeitsmarkt an Jobs vernichten, kommen mit der Robotik ja noch mal eine ganze Menge dazu. Ich finde es eine unheimlich spannende Thematik und ich kann jedem nur empfehlen, ein paar dieser Videos, dieser Show sich anzuschauen, weil es ist schon beeindruckend, was die Dinger können, auch wenn das jetzt auch ökonomisch nicht relevant ist. Wenn du jetzt überlegst, und die Chinesen arbeiten daran, wieder über den Staat gesteuert, sie wollen zentrale Datensammlung machen, damit diese KI-Roboter aus Daten des Alltages lernen können. Zurzeit ist der Einsatz, der manchmal in Firmen stattfindet, tragen die sozusagen Kisten von A nach B. Aber was man so liest, noch mit ungefähr 30, 40% Produktivität eines Menschen. Also sie müssen noch eine Menge lernen, aber du weißt, wie schnell Kinder erwachsen werden. Also wenn sie in einer ähnlichen Geschwindigkeit sich weiterentwickeln, kann das ja in der 5 Jahren auch was ganz anderes sein. Ey, wir müssen das unbedingt beobachten. Wieder ein Gebiet, in dem wir in Europa sehr weit zurückhängen. Elon Musk ist der große Amerikaner, der im Grunde genommen eigentlich Tesla auch darauf verwetten will.
Wir haben ja diese Woche in der Weltwoche die Titelstory der Leonardo da Vinci unserer Zeit,
Ja, ich
Elon
habe es
Musk,
gelesen, ja.
der genialste Unternehmer der Geschichte in China, schreibt unser Autor Francis Pike, ist Elon Musk eine Kultfigur, ein absoluter Held. Finde ich bemerkenswert, denn in Europa ist er ja eher ein Buhmann, würde zu dem Bild passen, das du eben gezeichnet hast, die zynischen Europäer, die da eigentlich viel zu wenig auf die Reihe kriegen, ziehen sich sozusagen in den Schmollwinkel grummelnder, eingebildeter Überheblichkeit zurück.
Ja, aber guck mal, wenn du dir die Münchner Konferenz, auf die ich gar nicht weiter eingehen will, wenn du die zusammenfassen willst, psychologisch, dann hatte ich den merkwürdigen Gedanken dabei, mein Gott, die Europäer sind wie Kinder, die mit 25 Jahren noch bei Mami und Papi zu Hause rumsitzen und irgendwann sagen die mal, so, jetzt geh aber mal raus und verdien dein eigenes Geld und daraufhin fangen sie an zu schmollen und zu schimpfen, dass sie sozusagen das wohlige Haus verlassen müssen. Ich glaube, es ist wirklich eine Zeit für uns in Europa weniger in. Wirklich, mich stört das inzwischen. Ich kann das auch gar nicht mehr hören. Auch nicht, ob Merz oder sonst wer. Alle halten diese intergalaktisch-geothermischen, nuklear belasteten, welthistorischen. Es gab doch mal dieses schöne Lied. Hallo, meine Freundin, ich habe keine Zeit für dich, ich muss noch mal schnell die Welt retten oder sowas. Also Merz und Macron und all die müssen ständig die Welt retten, während ich immer sagen würde, mach doch mal etwas, dass unsere Wirtschaft wächst. Und wenn
Oder
unsere
schaut nur, dass die
Wirtschaft
Züge
stark
wieder
wächst und
pünktlich
wir
fahren.
technologisch nichts weiter zurückfallen und in der Digitalisierung und was auch immer nach vorne kommen, dann werden wir den Rest der Weltmachtfrage auch mit mehr Selbstbewusstsein entgegenschauen können.
Und vielleicht eben die Pünktlichkeit der Züge wieder etwas optimieren.
Ja, das
Vorher.
allerdings auch, ja.
Dann haben wir in der Schweiz übrigens auch gesehen, als die damalige Bundesrätin Doris Leuthard ein Riesenskandal hatte, weil die Postauto AG, also sozusagen die Post, einen Subventionsskandal nicht in den Griff bekam, dann hat man, also man hat eigentlich die Postautosubventionen sozusagen nicht mehr unter Kontrolle. Und dann ist man eben abgehoben in die planetarische Dimension der Klimarettung. Dann war plötzlich nicht mehr vom Post, von den banalen Postautos die Rede, sondern man ist auf die höhere Stufe des Klimawandels abgedriftet. Und das passiert heute ja auch. Also von den lokalen Problemen flüchtet man sich in diese geopolitischen Ausschweifungen. Sehr interessant. Wir haben noch ein Thema, und zwar ist das auch auffällig. Der Economist hat eine interessante Recherche gemacht, und zwar das auch sein Schlagwort: Die Reichen werden immer reicher. Das stimmt zwar, aber gleichzeitig steigt auch ganz massiv die Besteuerung, sodass die Reichen zwar immer reicher werden, aber am Schluss eben doch nicht mehr in der Tasche haben, gewissermaßen die Kaufkraftpower hat abgenommen. Eigentlich eine gute Nachricht für alle Linken, die die Reichen
Für
enteignen
Sie
wollen.
enttäuschend. Die wollen ja, die meinen ja, sie müssen jetzt noch mehr besteuern. Also der
Genau.
Economist würde Sie schwer enttäuschen, ja.
Genau. Ja, wie siehst du das? Was ist
Ja, also ich
da
war
vielleicht das
fasziniert von dem
Interessante?
Artikel. Zunächst mal erinnerte er mich an den Satz meines Statistikprofessors aus längst vergangenen Zeiten, gefühlt vor 100 Jahren. Trau keiner Statistik, außer du hast sie selber gefälscht. Die zentrale Kernaussage der statistischen Auswertung, auch auf Uni, Universitätsforschung und so weiter, des Economist ist, dass das oberste 1% der Gesellschaft in den letzten 30, 40 Jahren vor Steuern eindeutig deutlich wohlhabender geworden ist am Bruttosozialprodukt, also sozusagen ihren Vermögensanteil von ja, 12, 14% in Amerika auf über 20% ausgebaut haben. Das ist ja ein ganz mächtiger Anstieg, spricht ja für eigentlich, wir müssen was tun, das ist ja nicht fair oder vielleicht auch eine Bewertungssache, aber klingt erstmal unfair. Und dann darunter war die nächste Statistik. Das ist Vorsteuern, aber wie viel ist es nach Steuern? Und nach Steuern sind sie ungefähr unter 9%, unter 9, 8, 9%, vielleicht mal 1% hoch, wieder 1% runter, aber keine signifikante Abweichung. Mit anderen Worten, und das war die Kernthese dieses Economist-Artikels mit so ein bisschen englischem Humor gewürzt. Also die Steuerpolitiker und die Finanzämter haben doch deutlich mehr mit Robin Hood gemeinsam als mit dem Sheriff, dem Bösen von Nottingham, und haben eigentlich extrem erfolgreich diesen wahnsinnigen Vermögenszuwachs der obersten 1% letztlich durch eine massiv progressive Besteuerung ausgeglichen. Sie haben auch faszinierende Zahlen dazu, dass zwar der sozusagen Papiersteuersatz in den 50er, 60ern ja zum Teil bei 80% für Spitzeneinkommen war. Der wurde damals aber nie effektiv bezahlt. Effektiv waren es vielleicht 20, 30%, sodass sie sagen, auch effektiv sind die Reichen deutlicher zur Kasse genommen worden. Die einzige Frage, die sie ein bisschen ausnehmen, weil da fehlen ihnen die Daten, sind jetzt die Reichsten der Reichen, also die 0,001%, die Supermilliardäre, die dann irgendwo allen Steuern aus dem Weg gehen können, weil sie das Geld hin und her schieben. Aber die leistungstragenden Top 1% einer Gesellschaft, die sind heute die größte Gruppe an Steuerzahlern in allen wichtigen OECD-Ländern. Und sie kombinieren das noch, und darum wirklich für Linke eigentlich ein grauenhafter Artikel, mit dem Hinweis, dass inzwischen in vielen der westlichen Ländern ungefähr die Hälfte bis über die Hälfte der Bevölkerung mehr Geld vom Staat empfängt, also netto, als sie überhaupt Steuern zahlt. Das heißt, wir haben eine gigantische Umverteilungsmaschine, inzwischen auch in den USA, und das fand ich auch interessant eben. Ich habe immer gedacht, in den USA ist es nicht so. Das hat sich auch sehr verändert. Ich muss dir jetzt sagen, das ist alles noch so ein bisschen frisch von der Presse. Du hattest ja gelesen, das Wall Street Journal ist ja auch nicht gerade verdächtigt, ein antikapitalistisches Kampfblatt zu sein. Hat genau die gegenteilige Argumentation gebracht. Spannendes Thema. Weil, wenn man den europäischen Politikern zuhört, dann weiß man ja, dass sie keine Ahnung mehr haben, wo das Geld herkommen soll. Und darum die Diskussion darüber, Steuergerechtigkeit, funktioniert die progressive Besteuerung, wird wirklich nach den Möglichkeiten auch besteuert? Das ist ja eine Schlüsselfrage. Und ich war fasziniert, den Artikel zu lesen, weil meine intuitive Wahrnehmung vielleicht durch das zu lange, ja, aus meiner Jugend, ich habe ja damit aufgehört, zu lange Anschauen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens dazu getragen hat, dass ich fest davon überzeugt war, dass wir in einer Welt leben, in der die Reichen eben einen immer größeren Teil des Bruttosozialprodukts für sich in die Tasche stecken und es dem Staat nicht gelingt, sie angemessen zu besteuern.
Es ist natürlich eine sehr beunruhigende Nachricht, wenn man es jetzt aus liberaler Sicht betrachtet. In New York zum Beispiel ist der neue Bürgermeister Mamdani daran, ganz massiv die Besteuerung hochzuschrauben, was dann das Wall
Richtig.
Street Journal natürlich kritisiert. Aber am Ende des Tages heißt das ja erstens, also die Staaten haben immer mehr, sozusagen, eignen sich eigentlich immer mehr Geld an von jenen, also ziehen das ab aus dem privaten Sektor, ziehen das in den öffentlichen Sektor hinein, auch um eben diese immer größer werdende Umverteilung zu bedienen. Die Reichen, das sind auch die, die sehr erfolgreich sind, die werden überproportional bestraft, so stark bestraft, dass eigentlich bei diesen Segmenten, die am stärksten ziehen, die am die größten Hebel in der Hand haben, jetzt von den individuellen Wohlstandskräften her, dass die sozusagen, dass es sich für die gar nicht mehr lohnt, irgendwie etwas zu machen, weil es wird ihnen sowieso weggenommen. Und das ist ja eigentlich eine Situation, die nicht aufgehen kann und eine Zeitbombe in unseren Gesellschaften, dass immer weniger Leute in einer Gesellschaft, immer mehr Steuern zahlen müssen. Das ist eigentlich eine Vorstufe zum Kollaps, zum ökonomischen Kollaps einer Gesellschaft. Und wenn man es vielleicht etwas reduktionistisch betrachten würde, ist, glaube ich, auch im Römischen Reich am Schluss dies ein großes Problem gewesen, dass nur noch sehr wenige Leute Steuern bezahlt haben und am Schluss musste man sie sogar gewaltsam
Ja,
zwingen,
netto eben.
die
Netto
Steuern zu
Steuern
bezahlen.
zahlen wir
Genau.
ja alle, aber durch die Umverteilung kriegen unheimlich viele eigentlich faktisch mehr Steuern zurück, also mehr
Ja.
Geld vom Staat zurück, als
Ja.
sie zahlen. Übrigens, der Economist schreibt, der Haupttreiber dafür scheinen die Pensionssysteme und die zunehmenden Leistungen des Staates in defizitäre Pensionskassen zu sein. Natürlich großes Thema in Deutschland, großes Thema in Frankreich. Zunehmend auch ein Thema in England. Weißt du, was noch interessant ist an dieser Studie? Weil der Economist sagte ja auch, ab wann müssen die denn aufhören, diese progressive Besteuerung mal weiterzuschrauben, weil die Leute dann irgendwann sagen, ich arbeite nicht mehr. Das Interessanteste wäre noch daran, dieses oberste 1% hat noch nie so viel gearbeitet in der Geschichte wie jetzt. Also, sie arbeiten härter als früher, sie verdienen brutto mehr, haben aber netto nicht mehr. Wenn diese Zahlen stimmen, ich muss alles mal verifizieren, dann gibt es wirklich keine Legitimität, Entschuldigung, für die linken Parteien zu sagen, hey, wartet mal, hier müssen diese stärkeren Hände, wie heißt es immer bei den Deutschen so schön, die deutsche Linke liebt ja Metaphern, die breiten Schultern können ja mehr schultern. Dann müsste man sagen, die breiten Schultern schultern schon extrem viel. Ich finde das sehr spannend. Toller Artikel. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal genau auch versuchen zu verifizieren. Es ist ja ein zentrales Thema in den nächsten Jahren und wie du völlig zu Recht sagst, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von diesen vereinfachten Propagandasprüchen, die so gerne überall auch medial herumgereicht werden, da am Ende noch in die falsche Richtung führen zu lassen.
Ja, man muss einfach feststellen, dass am Schluss ist es ja so, wenn man das auch ganz einfach anschaut, der einzige Steuerzahler, also quasi, wenn man die Staatsausgaben anschaut, der Staat hat zwei Möglichkeiten, Ausgaben zu generieren. Erstens Schulden, also auf Kosten späterer Generation, oder Steuern. Wer bezahlt die Steuern? Die Steuern bezahlen im Grunde die Unternehmer, bezahlen die Unternehmen. Auch wenn die Unternehmen als juristische Personen keine Steuern bezahlen, haben sie Angestellte, denen sie Löhne geben und mit diesen Löhnen bezahlen dann die Angestellten ihre Steuern. Also es sind die Unternehmen und auch die ganz erfolgreichen Unternehmen mit vielen Angestellten, die sehr viel Steuern bezahlen. Und wenn die natürlich so belastet werden, dass es sich nicht mehr lohnt, für die Unternehmer überhaupt mehr zu machen, dann zerstört man ganz wesentliche Anreize in jener Gruppe von Leuten, die den ganzen Karren ziehen. Und das ist schon etwas Besonderes. besorgniserregendes und besorgniserregend natürlich auch, dass die Staatsschulden, die Haushalte, nicht die Schulden, die Haushalte, da sind ja so viele Ausgaben, sind ja in dem Sinn juristisch festgezurrt oder sind eben Rentenverpflichtungen, Sozialverpflichtungen, die man nicht einfach senken kann. Und wir lesen diese Woche auch im Wall Street Journal, dass eben die US-Staatsschulden auch nochmal in die Höhe schießen könnten. Das heißt, da wird der Geldbedarf des Staates steigt dauernd an und man fragt sich einfach, wie lange kann das aufgehen? Wie lange kann man dann diese Reichsten überhaupt auspressen, bis eben das Ganze irgendwann mal durchbricht?
Ja, die Reichsten, geht ja nicht nur um die Reichsten. Wie lange kann eine fiskalische Unseriosität durch eine es reichen ja nicht mehr die Steuern der Reichen reichen doch schon lange nicht mehr. Oder auch die Steuern, sagen wir mal, der ganzen arbeitenden Bevölkerung reichen doch schon lange nicht mehr, um diese Transferleistungen, die hier stattfinden, zu finanzieren. Und jetzt wollen doch alle noch aufrüsten. Ich meine, das ist ja wieder etwas, was auch Merz und die anderen bei der Münchner Sicherheitskonferenz nicht erwähnt haben. Okay, ihr wollt jetzt aus Europa eine militärische Supermacht machen, das kostet wahnsinnig viel Geld, wo soll das Geld denn nicht herkommen? Aus den Sozialtransferprogrammen oder wo soll es herkommen? Wie lange diese Schulden gemacht werden können, ohne dass es einen Vertrauensverlust ins System gibt? Da gilt der alte, was ich an den Börsen gelernt habe im Laufe meines Lebens, meiner Karriere, da gilt der Satz wirklich, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Ich habe nie erlebt, dass solche Dinge in einer Art stetigen Funktionsverlauf stattfinden, sondern lange passiert gar nichts, ein kleines bisschen, dann gibt's eine Sprungstelle in dieser Funktion von einem Moment zu anderen, wo du dich in einem völlig neuen Zustand befindest, vom Abend zuvor. Dieser berühmte, was für einen Unterschied ein Tag machen kann. Ja. Und das ist das Risiko, mit dem die Politik in Amerika, in Europa, aber nicht nur, auch in Asien, insbesondere Japan, auch jongliert, dass es irgendwann einfach mal eines Morgens so ist, dass dieses Vertrauen über Nacht deutlich geschwunden ist. Ob das, kann in einem Monat passieren, aber das kann auch erst in 10 Jahren passieren. Das ist nicht prognostizierbar, wann es passiert. Wenn es so weitergeht, wird es sicherlich irgendwann passieren.
Bringt uns zurück zum ersten Thema. Vielleicht genau die Erklärung für solche Schachzüge. Der Vertrauensverlust ist da. Die Mächtigen wissen, dass dieser Vertrauensverlust
da ist. Ja, noch nicht. Noch ist er ja nicht da.
Ich sage so, das Unbehagen ist gewaltig.
Ja,
der Vertrauensverlust ist sehr groß, weil immer mehr Leute jene Parteien wählen, vor denen eben ein Herr Macron die Frau Lagarde in Sicherheit bringen will. Und wenn er eben so ein Manöver macht, ist das Ausdruck der Tatsache, dass er Angst hat, dass eben eine Lagarde, die da eine lockere Politik fährt, dass die ersetzt werden könnte durch jemanden, der dann eben diese Notenbank nicht mehr in den Dienst dieser explodierenden Staatsschulden stellt. Und so gesehen reagieren eigentlich diese Politiker bereits auf den sich abzeichnenden und manifestierenden Vertrauensverlust durch eben die Wahl sogenannter populistischer Parteien. Führt uns eigentlich an den Anfang unserer Sendung wieder zurück.
Wenn wir genau wüssten, wofür die populistischen Parteien im Einzelnen stehen. Wie gesagt, bei der AfD kann man das zum Großteil zumindest nachlesen. Bei den Franzosen ist mir das, dazu weiß ich auch nicht genug über französische Politik, müsste man noch mal rausfinden. Die AfD ist von ihrer Geburt her natürlich eher eine Partei, die eine starke monetäre Unabhängigkeit auch immer.
Ja, eurokritisch, ich meine, die Euro.
Sehr eurokritisch, ja.
Die ist eigentlich aus der Kritik am Euro entstanden.
Darum würde ich bei denen noch eher sagen, okay, da kann ich ungefähr das so abschätzen. Bei den Franzosen weiß ich es wirklich. Ich weiß es vielleicht einfach nur, weil ich zu ignorant und dumm bin. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher auf jeden Fall nichts in der Hinsicht gelesen. Aber mir geht es auch gar nicht mehr darum, ob irgendjemand Recht oder Unrecht hat oder ob. Ich muss wirklich sagen, mich stört es zunehmend, dass es als legitim erachtet wird, Entscheidungen von Wählern zu ignorieren. Und wenn man das tut und auf die Dauer tut, richten die sogenannten demokratischen Parteien der Mitte mehr Schaden an für die Demokratie als alle anderen. Denn das ist ja dieser Vertrauensverlust. Du musst schon dem Bürger das Recht geben, abzustimmen und vielleicht einmal so abzustimmen, wie du es nicht magst. Vielleicht auch sich zu irren. Das ist nun mal Teil des politischen Prozesses. Und nur wenn man gar nicht so richtig an seine eigene Demokratie glaubt, hat man Angst davor. Und das sehe ich in diesen, sagen wir mal, kabbalischen Zügen, ob nun damals ein abgewähltes Parlament plötzlich fiskalpolitische Hoheit nochmal für sich in Anspruch nimmt oder ob ein Präsident, ein Auslaufmodellpräsident sagt, aber ich möchte noch die Schlüsselentscheidungen für die nächsten 8 Jahre treffen. Das sind alles keine, also da, mir geht es gar nicht darum, ob er Recht oder Unrecht hat. Mir geht es einfach nur darum, ich finde, das macht man nicht. Punkt.
Die Anmaßung von Wissen durch die staatlichen Behörden, durch die Präsidenten und Regierungen, die sagen, ja, wir wissen es besser als die Regierungen und als die Wähler und darum müssen wir jetzt noch vollendete Tatsachen schaffen. Leonard, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Werden sehen, vielleicht diskutieren wir bald darüber, welche Produktivitätsgewinne diese Roboterisierung bringt. Vielleicht hilft die ja dann auch, aus diesen Schulden wieder herauszuwachsen. Das ist ja sozusagen die Hoffnung, die immer mitschwingt. Mal
Das ist
sehen.
die Wette von Peter Thiel,
Das ist die Wette
den
von
du
Peter Thiel.
interviewt hast. Der
Genau,
vertritt genau diese These.
das ist die Wette von Peter Thiel und Elon Musk, der Roboterhersteller. Der ist eigentlich ein Vertreter einer eher Austeritätspolitik, einer Sparpolitik. Die sind sich ja nicht ganz einig in dem. Aber wir werden sehen, wird uns noch weiter begleiten, das Thema. Ganz herzlichen Dank dir und einen schönen Tag weiterhin. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.